Es geht weiter in der Predigtreihe zum Vater Unser. Heute führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das ist der Predigttext. Und dieser Predigttext, da kann man mehrere Übersetzungen nebeneinander legen, die sind an für sich relativ identisch. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ich habe es jetzt mal hier mit der Lutherbibel 2017. Bei führe uns nicht in Versuchung, da steht oft auch befreie uns, was mir besser gefällt, befreie uns von der Versuchung. Es geht also um Versuchung. Und ich war heute nicht versucht, in unser altes Gemeindegebäude zu gehen. Denn wie ihr alle wisst, wie wir alle miteinander erfahren haben, waren wir ja in Bewegung in den letzten Jahren. Hochdynamisch, immer wieder andere Standorte. Aber der Herr war und blieb derselbe. Ich war auch nicht versucht, dass ich heute Morgen oder gestern oder vorgestern mein Auto zu unserem alten Wohnstandort gelenkt hätte. Wir sind seit 2 Monaten umgezogen. Das hat sich relativ schnell in das Herz und in unser Gehirn eingebrannt. Ich war auch nicht versucht, nach 2 Jahren Ruhestand, dass ich irgendwann mal morgens gerüstet hätte und zur Arbeit gefahren wäre. Auch das klappt sehr gut. Aber wenn mir jetzt einer eine ganz große Tafel Schokolade hinlegen würde, dann wäre ich versucht. Ja, Schokolade, denn Schokolade hat was, also für mich jedenfalls, nicht für jeden, für mich schon, ne, hat was Süßes, was Verführerisches. Und wenn ich mal damit begonnen habe, dann fällt es mir schwer, damit aufzuhören. Und Schokolade in Maßen mag ja ganz ordentlich sein, aber in Unmaßen kann es auch ungesund werden. Und es gab ja früher mal, heute nicht mehr, diesen Werbespruch, ne, die zarteste Versuchung seit es, ne, wir wissen alle, gab es eine Kuh dazu in bunten Farben. Aber genau das ist der Titel, den ich gewählt habe über diese Verkündigung zum Führen uns nicht in Versuchung, erlöse uns, befreie uns von dem Bösen. Die zarteste Versuchung bleibt Versuchung, Fragezeichen, Ausrufungszeichen, meine Lieben. Es geht mir darum, dass ich gerne einen Fokus legen möchte, und so war ich geführt in der Vorbereitung, die Versuchungen zu thematisieren, die unmerklich sind, klammheimlich sind, die sich so zart, so verführerisch bei uns einschleichen, also nicht die augenfälligen. Deshalb die zarteste Versuchung bleibt Versuchung. Versuchung hat immer etwas zu tun, geistlich betrachtet, mit dem Bösen. Ganz klar, ne? Versuchung geistig als Christ, als der mit Jesus lebt, bleibt Versuchung immer etwas, das vom Bösen kommt und Gottes Autorität anzweifelt, ankratzt, ne, wird an Schienbein getreten von Gott. Es ignoriert, die Versuchung ignoriert, relativiert Gottes Gebote und verleitet zur Sünde. Und ich möchte in einem ersten Teil den Zusammenhang von Leid und Versuchung beleuchten. Wir alle stehen unter dem Eindruck der Katastrophen der letzten Zeit. Denken wir an die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, angrenzendes Österreich, die Waldbrände in Kalifornien und Südeuropa, die Pandemie mit Covid-19, die uns alle maskiert herumlaufen lässt, oder Afghanistan, die Christen dort, die heute immer noch in der Verdeckung leben müssen und Gefahr laufen, von Taliban aufgedeckt zu werden. Und die vielen Menschen, die gehofft haben, sie könnten noch evakuiert werden und dort evakuiert wurden. Ich habe sowohl bei der Flutkatastrophe als diese einzelnen Schicksale an uns herangetragen wurden, in den Medien, aber auch in Afghanistan, als es um diese Evakuierungsmaßnahmen ging, ich habe gelitten wie ein Hund. Denn dieses Leid ist einfach unsäglich. Man kann einfach sich nur auf die Knie gehen und danken, dass einem dieses Leid bislang versagt blieb. Gott sei Dank. Aber ich habe gedacht, diese armen Menschen, die ja auch Familien haben, die Kinder haben, die Verantwortung haben oder die Verantwortung trugen für die Evakuierung, welch eine nervliche Anspannung. Man kann mitleiden, man kann mitweinen, man kann spenden und trotzdem bleibt dieses Leid distanziert. Es bleibt weit weg. Wie aber verhält es sich, wenn das Leid sehr konkret wird in meinem, in deinem Leben? Wo stehen wir, wo stehe ich geistig, wenn man jahrzehntelang das Siechtum enger, liebster Familienangehöriger mit ansehen muss, ohne helfen zu können? Oder wenn die eigene Krankheit von jetzt auf nachher aus heiterem Himmel überfällt? Wo stehen wir geistig, wenn deine Kids trotz BU, trotz biblischen Unterrichts, trotz Taufe von Jesus weglaufen? Wo stehst du trotz jahrelanger Gebete, wenn immer noch du den ersehnten Partner nicht an deiner Seite finden kannst? Und wie geht es dir, wenn du dich jahrelang in Menschen investiert hast, in Gemeinde investiert hast und du erntest krassen Undank bis hin zur Verleumdung oder du siehst einfach keine Ergebnisse, keine sichtbaren Ergebnisse? Und dann kommt diese böse, böse Frage, sollte Gott gesagt haben, ne? Wir kennen ja diese Verführung, sollte Gott gesagt haben, sollte er diese Autorität noch haben, dir zu helfen? 1. Mose 3, Vers 1, da kommen diese toxischen Gedanken, diese vergifteten Gedanken, warum? Warum gerade ich und wozu denn das Ganze? Und dann kommen Zweifel auf, so ganz klammheimlich, und darin liegt die Versuchung, klammheimlich genährt. Zweifel, dieses Denken, den Glauben, das Vertrauen bis hin zur Bitterkeit zersetzen. Und dann, ihr Lieben, dann entsteht einfach dieser Effekt, den wir selber bewusst nicht mehr wahrnehmen, andere vielleicht schon. Wir werden gebremst, wir werden gelähmt. Ein Zeugnis geben in der Nachfolge, in der Freude Jesu werden wir gebremst. Darin liegt die Versuchung. Und als Jesus selber versucht wurde, in Matthäus 4, Vers 4, wo es heißt, bist du Gottes Sohn, dann lass doch diese Steine zu Brot werden. Was macht Jesus? Er antwortet mit dem Wort Gottes. Nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt, leben wir. Und da antworte ich vor diesem Hintergrund unsere Erfahrungen. Egal wie tief im Leid wir drinstecken, unsere Erfahrungen stehen nicht Gottes Zusagen und unserem Vertrauen in Gottes Zusagen entgegen. Näher mein Gott zu dir heißt, ich halte fest an diesen Zusagen. Ich halte fest an dem, was Gottes Wort zu mir sagt. Und ich antworte mit dem Wort Gottes, Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Und ob ich schon wanderte im Finstertal, sein Stecken, sein Stab trösten mich. Und ich halte fest an Gottes Wort und sage, nein, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten, auch die, die ich eben jetzt gerade überhaupt nicht verstehen kann. Dieses Wort Gottes, liebe Brüder, liebe Schwestern, ist das Schwert des Geistes. Ist das Schild des Glaubens, so steht es in dieser Waffenrüstung Gottes in Epheser Kapitel 6. Mit diesem Schild des Glaubens wehren wir diesen feurigen, klammheimlichen, zarten Pfeilen des Widersachers, mit dem Panzer der Gerechtigkeit wehren wir aller Bitterkeit. So steht es im Hebräerbrief. Wehret der Bitterkeit, dieser bitteren Wurzel unter euch. Und ich sage oft dann unter uns Frommen, ich selber auch, wenn wir so im Leid drinstecken, gesagt, ich verstehe meinen Herrn nicht. Natürlich verstehe ich meinen Herrn nicht. Wie sollte ich ihn verstehen? Seine Gedanken sind immer höher als meine. Aber er hat immer die Kontrolle. Er hat immer die Kontrolle im weltweiten Leid, genauso wie in meinem persönlichen Leid. Ich möchte gerne festhalten, der Widersacher nutzt Leidenssituationen, um uns zart, sanft, klammheimlich durch die Hintertür zum Zweifeln und zum Unglauben zu verführen. Deshalb ist es wichtig, im Leid mit Gottes Wort die göttlichen Perspektiven zu klären und mit der Waffenrüstung Gottes, Schild des Glaubens, Panzer der Gerechtigkeit, der Versuchung zu widerstehen. Gott hat die Kontrolle und er behält die Kontrolle in alle Ewigkeit. Das ist Gnade und Wahrheit, in der wir drinstehen. Mit dieser Gnade und Wahrheit des Wortes Gottes leben wir. Und damit komme ich zum zweiten Teil. Versuchung und der Zusammenhang mit Erfolg und Größe. Wir haben ja nicht nur die Niederungen des Leids, wir haben ja auch die Höhen des Erfolgs und der Größe. Und wenn ich zu meinem Engelbubenjunge komme, Noah, der 2-3 Viertel Jahre alt ist, dann sagt er, Opa, komm, Opa, komm, spielen, Auto spielen, ganz große Garage bauen. Also irgendwo steckt das im Menschen drin, das ganz groß und noch größer. Ne? Und an für sich Bedeutung zu finden, normal und menschlich Erfolg, Größe zu finden, nichts Verwerfliches an sich. Wir leben ja in einer Zeit, wo wir umgeben sind von multinationalen Dienstleistern, die uns tagtäglich das Leben schön und schwerer machen. Oder in großen Projekten, wie jetzt die Verhüllung des Triumphbogens in Paris oder das Nord Stream Projekt. Es ist ja heute ein Credo der Wirtschaftspolitik, dass man sagt, immer noch mehr Innovation, immer noch mehr Vernetzung. Wir brauchen noch mehr Wirtschaftswachstum. Aber wir haben ja alle auch die Erfahrung gemacht, diese Größe, diese menschliche Größe, die ist ja auch sehr zerbrechlich, sehr verletzlich. Denken wir an Titanic, ne, vor 100 Jahren, dieser große Dampfer da, ne, der von jetzt auf nachher verunsinkbar kalt gehalten wurde, von jetzt auf nachher dann sank. Oder denken wir jetzt an die jüngere Erfahrung, Suezkanal und der andere Dampfer, das Containerschiff, das querstand und heute auf morgen die Lieferketten in der westlichen Welt zusammenbrechen ließ. Oder denken wir an die Weltkonzerne und die Weltreiche, die es schon gab und die es nicht mehr gibt. Sowjetunion als Stichwort, Wirecard, ne, zweiter Stichwort. Gott hat ein Problem mit Größe. Denken wir an den Turmbau zu Babel. Da heißt es ja, 1. Mose Kapitel 11, 1 bis 9, lohnt sich zum Nachlesen, man wollte sich einen Namen machen, ne, Bedeutung gewinnen, dieses Urbedürfnis des Menschen, und man will einen Turm bauen, näher, mein Gott, falsches Verständnis, näher, ne, hoch. Und was sagt Gott? Dann machen wir mal ein Ende. Man weiß, was in der Busche schon alles einfällt. Ne? Und wir verwirren die Sprache und die sind auseinandergestorben. Erinnert mich an das Paradies, ne, wo man dann auch einen Wächter davor stellt, damit noch vom Baum des Lebens gegessen wird. Gott schützt uns. Ne? Er selber hat eine andere Wertekategorie. Er hat, als es darum ging, ein Volk auszuwählen, mit dem er handelt, das kleinste unter den Völkern erwählt, Israel. Kein Weltreich, nicht die Assyrer, nicht die Babylonier, nicht die Ägypter, nicht die Griechen, nicht die Römer. Das kleinste Volk Israel, 5. Mose 7, Vers 7, hat er erwählt. Und deshalb müssen wir bei Größe immer etwas sensibel sein. Auch in der Gemeinde. Gemeinde wachsen möchten wir ja, ne? Möglichst durch Neubekehrte. Aber Gemeinden bekommen auch kritische Größen, kritische Punkte der Entwicklung. Ich erinnere mich noch gut an einen Bruder, der Gemeindewachstum sehr lebendig erlebt hat. Und irgendwann sagte er zu mir, weißt du, ich kenne jetzt die Menschen, die alle bei uns in der Gemeinde sind. Ich kenne ja kaum noch welche. Und das, was ich mal konnte, das können andere viel besser. Der hatte seinen Platz verloren. Das war nicht schlimm. Das Schlimme war, es hat keiner gemerkt. Das war das eigentliche Problem. Und deshalb denke ich, wir müssen in der Gemeinde Jesu Christi eine Sensibilität dafür bekommen, ab wann die Gemeinde versucht wird, die Gemeinde, weil sie größer wird, weil es dann bestimmte Herausforderungen gibt, dass man auf ungeistliche Praktiken sich einlässt. Man wird gemanagt, Konkurrenzkämpfe entstehen, statt Vollmacht wird nach Kunst und Kompetenz geschaut. Man muss immer klar sehen, Vater Jürgen seiner Predigt ja sehr schön dargelegt, Gemeinde Gottes, das Reich Jesu Christi tickt anders, hat eine andere Wertekategorie, hat eine ganz andere Ausrichtung. Hier geht es um Hirtenschaft und nicht um Management. Es geht um geistliche Vollmacht und nicht unbedingt vor allem um Kunst und Kompetenz. Und wir vergeben einander, ne? Predigt vom letzten Mal, Thomas, wir vergeben einander. Wir halten zusammen, auch dann, wenn Entscheidungen getroffen werden, die mir halt nicht passen. Auseinandergelaufen ist schnell. zusammenhalten, ist das, was der Herr uns geboten hat, dass wir uns füreinander einsetzen. Und so baut der Herr seine Gemeinde. So. Dieser Zement der Liebe, der hält. Und mein Anliegen ist, dass wir hier sensibel bleiben in der Entwicklung der Gemeinde. Sensibel für das, was vom Herrn uns vorgegeben wird. Und ich denke da auch ganz persönlich für mich, für uns in unserer persönlichen Entwicklung, kann größer eine Versuchung sein. Ich erinnere mich noch ganz gut, als ich vor über 30 Jahren eine Karriereposition angeboten bekam. Das war sehr verlockend, weil die war sehr bedeutend. Und ich habe damals natürlich fromm, wie ich damals wie heute war. Ich habe damals einfach einen Bruder gefragt, was meinst denn du, soll ich den Job annehmen oder auch nicht? Man kann sehr fromm sein und trotzdem unehrlich. Denn ich habe genau den Bruder gefragt, von dem ich genau wusste, der hat eine hohe Affinität zur Karriere. So trügerisch kann auch ein frommer Mensch sein. Gnade und Wahrheit heißt, ich spiegle mich ständig im Lichte Gottes und frage mich, Herr, wo stehe ich denn gerade? Ich habe dann den Job bekommen und es ging dann so aus, um die Geschichte kurz zu Ende zu führen. Ich habe dann samstags gearbeitet, ich habe sonntags gearbeitet, unsere Kinder waren am schönsten, im besten Alter und ich habe gewusst, ich kann so weitermachen, aber dann fahre ich die Familie an die Wand. Ich bin umgedreht. Turnaround. Mein damaliger alter Behördenchef sagte, Koch, komm zurück. Und ich sagte, okay, die Wegführung, die ist offen. Ich gehe zurück. Und ich ging zurück. Das war eine sehr gute Entscheidung. Aber vielleicht können wir das verstehen. Wir sind versucht von dem Streben nach Bedeutung. Und das Hinterhältige ist ja, dass der Widersacher uns hiermit etwas versucht, was wir bereits haben. Wir sind einzigartig. Wir sind nur wenig niedriger als der Herr selber. Psalm 8, Psalm 139. Wir sind erwählt und geliebt. So sehr geliebt. Der Jürgen hat gesagt, dass Gott seinen Sohn für mich gegeben hat. Er hat uns mehr geliebt als sich selber. Unglaublich. Und dann streben wir noch nach Bedeutung. Wie irrsinnig muss denn das Ganze noch werden? Aber das ist die Masche Satans. Er hat ja auch Jesus angeboten, Matthäus 4, 8 bis 11, ne? Alle Reiche, aber bete mich an. Das war weder weiß noch klug, das war einfach dumm, weil dem Herrn gehört sowieso alles. Aber man muss es durchsehen. Der Herr durchsah es damals. Wir durchsehen es nicht immer. Deshalb müssen wir immer uns klar machen. Ich mir. Golgatha hat die Werteordnung dieser Welt verändert. Johannes 3, Vers 16. Ich habe es bereits zitiert. Und eines muss klar sein, was am Ende bleibt, sind nicht unsere Titel, sind nicht unser Vermögen. Allein die Liebe bleibt. Allein die Liebe bleibt. 1. Korinther 13, Vers 13. Und genauso gilt nicht das Glorreiche, das Strahlende, das Erfolgreiche hat Gott erwählt, sondern das Geringe, das Schwache. Das, was nichts gilt vor der Welt, das hat er erwählt. Und an der Stelle möchte ich gern festhalten, Erfolg und Größe, die scheinen süß und verlockend, sie führen aber in sich auch Risiken, Gefahren, die uns von Gott entfernen können und die der Widersacher zart, klammheimlich, allgegenwärtig nutzen will. Ohne Gott ist Erfolg, ist Größe unsinnig, vergänglich und zerstört Beziehungen, auch unsere, zum lebendigen Gott. Wir haben schon die höchstmögliche Bedeutung und die Fülle in Christus und allein die Liebe bleibt, Gott ist die Liebe, ihm allein gebührt Anbetung. Und diese Anbetung, die widersteht zugleich der Versuchung. Wer anbetet, der wird nicht versucht. Anbetung ist ein sehr probates Mittel. Ich komme zum dritten Versuchungsbereich, wie ich es mal beschrieben habe, Einfallstor. Ich habe es gerade eben gesagt, warum strebe ich nach etwas, das ich bereits im Superlativ, im Megabereich habe, ich strebe nach Bedeutung, habe doch alle erdenkbare Bedeutung von Gott bereits schon bekommen. Wo ist da das Einfallstor? Wo ist die Konditionierung? Wo ist der Triggerpunkt? Wo ist der Reiz einfach? Und ich denke, der Widersacher nutzt sehr, sehr gerissen unsere Wund, unsere Schwachstellen. Er weiß genau, dass wir uns überhaupt nicht gern minderwertig wiederfinden möchten. Wir möchten immer gern unsere Minderwertigkeit kompensieren, indem wir nach Bedeutung, nach Größe streben. Und da denke ich, da lasst uns wachsam sein miteinander, auch in der Begleitung, wachsam sein und ganz bewusst auch den Sinn ändern lassen, Römer 12, Vers 2, indem dass wir uns hinwenden, immer wieder orientieren zu dieser göttlichen Perspektive, die uns durch die Liebe Jesu geöffnet wurde. Und mit dieser Kompensation der Minderwertigkeit und der Suche nach Bedeutung und Größe ist ja immer auch das Suchen nach Reichtum befasst und hängt damit zusammen. Und dahinter steht wiederum Bedürfnis, Sicherheit zu gewinnen. Ich kenne aus der Seelsorge die Fälle zuhauf, wo man mir sagt, ja, bin im Stress, arbeite viel, ich arbeite noch mehr. Man fragt ja, warum, wieso? Ja, ich will einfach sich mal an den Punkt kommen, wo ich dann mich möglichst früh zur Ruhe setzen kann. Und dann habe ich Sicherheit und kann genießen. Und man dann fragt ja, und? Ziel erreicht jetzt? Nee, überhaupt nicht. Denn er dreht sich im Hamsterrad und dreht sich und findet nicht raus. Statt Freiheit und Sicherheit hat er Unsicherheit und hat Unfreiheit. Also genau das krasse Gegenteil von dem, was er eigentlich erreichen wollte. Das merkt er nicht. Und damit verbunden sind dann auch diese Sorgen und diese toxischen Gedanken, ne? Weil man hat ja was zu verlieren. Dann kommen die Sorgen, was wird, wenn das und jenes geschieht. Ne? Man will ja Kontrolle behalten, obwohl allein er die Kontrolle hat. Ich denke, auch hier ist wichtig, Gottes Wort zu kennen und sich ganz bewusst darin zu üben, loszulassen. Im Loslassen liegt Kraft. Wir haben jetzt ein Dreivierteljahr hinter uns, in dem dass wir ein Haus ausgemistet haben und eine Wohnung eingerichtet haben. Und schlimm war dieser Ausmistungsprozess. Weil 26 Jahre Leben aufzuräumen, das fordert mich und forderte uns beide heraus, weil es ging laufend darum, loszulassen. Zugleich erkannte man, das war die andere Seite, wie dicht das Leben war und wie sehr uns der Herr gehalten hat. Aber laufend loslassen. Jetzt stehen wir in der Situation, wir haben ausgemistet. Wir fühlen uns befreit. Denn was ich losgelassen habe, kann mich nicht mehr versuchen. Loslassen, Vertrauen üben, das heißt einfach auch sich umstellen im Denken, diesen Helm des Heils aufziehen, von dem der Paulus spricht, in der Waffenrüstung Gottes in Epheser 6, Heilsgedanken fassen und mit dem Evangelium gestiefelt sein. Da, wo ich unterwegs bin und auch in Bewegung bin, dynamisch bin, um das Evangelium weiterzutragen, da mache ich mir Gedanken drum, wie bringe ich das Evangelium an den Mann, an die Frau? Und dann bin ich erfüllt, leidenschaftlich von diesem Anliegen. Meine Mutter, meine Verstorbene, die hatte immer, sie war ja im Zuerwerbslandwirtschaft im Bereich unterwegs, die sagte immer, ich gehe auf der Acker, dann komme ich auf andere Gedanken dort zurecht gehabt. Ne? Dann war sie mit dem Acker beschäftigt, hat sie keine dummen Gedanken bekommen. Aber so geht's uns als geistliche Menschen auf jeden Fall. Wenn wir gestiefelt sind mit dem Evangelium, dann sind wir erfüllt davon, das Evangelium zu transportieren. Und dann haben andere Gedanken keinen Raum mehr. Und genauso will der Widersacher uns immer wieder an dieser Stresssituation, ne? Wir streben nach Bedeutung, wir streben nach Sicherheit, wir sind von Sorgen erfüllt, haben Stress. Und Jesus hatte auch Stress. Ne? Er wurde nach einer Phase des Fastens vom Widersacher versucht. Wenn wir in Stress sind, dann aktiviert es in uns die Sehnsüchte nach Freiheit, frei zu sein vom Stress. Und aus der Seelsorge weiß ich, dass man dann mir zuruft, und dann habe ich mich falsch belohnt. Was heißt falsche Belohnung? Im Stress Bedürfnis zu haben nach Freiheit, nach Entspannung, falsche Belohnung, Alk, Drogen und natürlich Sex, Porno. Ne? Das sind so diese beliebten beliebten falschen Belohnungen, die man sich dann gibt. Und auch hier ist wichtig, mit der Wahrheit, mit der Klarheit des Lichtes Jesu einfach die Situation zu durchdringen. Der Widersacher hat nicht ohne Grund seit Jahren und Jahrzehnten diese Welt sexualisiert. Der Baalskult ist überall zu finden. Ne? In den Medien hat er die Autobahnen gebaut dafür, hat die Welt konditioniert. Und wenn ich zurückdenke an meine Kindheit, was in der Werteordnung dort in Ehe, Familien geherrscht hat und was welche heute herrschen, muss ich sagen, wir haben einen granatenmäßigen Wertewandel, ohne es richtig zu registrieren. Und da brauchen wir Klarheit. Klarheit im Lichte Jesu. Gnade und Wahrheit. Im Lichte Jesu zu erkennen, wo stehe ich denn? Und dieses Gebet nach Psalm 139, Verse 23 und 24. Erkenne und erforsche mich, Herr. Sieh, ob ich auf gutem Weg oder auf schlechtem Weg bin und weise mich den guten Weg. Und so die Bitte, diese Einfallstore, wo der Widersacher mich versuchen will, so zart, so klammerheimlich, hintenrum, so ganz hinterhältig, diese zu erkennen. Denn wenn ich sie erkannt habe, dann kann ich ganz bewusst mich dagegen wehren und die Waffenrüstung Gottes einsetzen. Ich möchte gerne zusammenfassen, jeder hat Einfallstore, über die ihn der Widersacher zart und unmerklich versuchen will, weil sie in seinem Lebensstil, in seiner Persönlichkeit verortet sind, wie zum Beispiel Minderwertigkeit, Reichtum, Sicherheit, Sorgen und toxische Gedanken, Stress und Enge. Deshalb ist es wichtig, seine Einfallstore zu kennen, dann kann man der Versuchung besser widerstehen. Dies braucht das Licht Jesu. Schwierig wird es dann, wenn wir Menschen vor uns haben, die selbstgerecht sind, eigenwillig. Ich habe mal einen Bruder, ich sage bewusst Bruder, kennengelernt, der sagte zu mir: Hermann, wir reden alle von Gnade, aber ich kenne 600 Gebote und die halte ich. Da denke ich, oh. Ich bete heute noch für ihn, dass er den Weg der Gnade noch wirklich kennenlernt. Aber es gibt ja auch diese eigenständigen Menschen, die sind so sehr von sich überzeugt, das sind nicht die geborenen Teamplayer, dass sie einfach wie so mit der Brechstange, die brechen durch, ne, die walzen links und rechts alles platt, was sich ihnen entgegenstellt. Die haben einfach dieses Bewusstsein, ich habe Recht und was ich als Recht empfinde, ist ja durchgesetzt. Ne, so nach dieser Marschroute. Und wenn man denen dann sagt, könnte es nicht sein, dass es ein falscher Weg ist, dann kommt man sehr fromm entgegengehalten. Du weißt doch, der Herr schreibt auf krumme Wege gerade. Dann sage ich, ja, stimmt. Der Herr hat auf jeden Fall ein großes Erbarmen über meine Unzulänglichkeiten. Ganz gewiss, davon lebe ich. Allein seine Gnade genügt, keine Frage. Aber er segnet nicht immer unsere Eigenwilligkeiten. Darum wir ganz bewusst unsere eigene Wege gehen. Deshalb bleibt die Bitte: Erlöse, befreie uns von dem Bösen. Eines, denke ich, sollten wir uns immer klar vor der Klammer sagen. Gott, und das wurde, denke ich, deutlich jetzt, ich habe bewusst diese theologische Grundsatzfrage an den Schluss gestellt, um die Erfahrung spielen zu lassen. Gott versucht nie, wohl aber der Widersacher. Und unsere eigene Begierden natürlich, die von ihm konditioniert und angestachelt wird. Und wir müssen uns auch klar machen, keine Angstmacherei, aber es soll auf jeden Fall uns sensibilisieren nach Epheser 6, wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut. Wir kämpfen mit den Mächtigen der Finsternis und der Satan geht rum wie ein brüllender Löwe und versucht zu verschlingen, wen er kann. Versuchung führt immer weg von Gott, lähmt und bremst uns, wie es bereits sagte in der Nachfolge. Aber wenn wir dem Teufel widerstehen, dann wird er auch fliehen. Dafür haben wir die Vollmacht im Geist Jesu Christi. Der Herr ist immer noch stärker. Und deshalb schreibt der Paulus an den Timotheus: Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Es bleibt ein Kampf, aber es bleibt ein Kampf, in dem der Sieg bereits errungen wurde. Auf Golgatha. Also vollbrachter als vollbracht geht nicht. Der Sieg, der bleibt. Auch Jesus wurde versucht, nur ohne Sünde. Mit der Waffenrüstung Gottes Wenn wir dieser Anliegen und gebrauchen, dieses Schwert des Geistes, das Wort Gottes gebrauchen, dann bestehen wir in dieser Herausforderung der Versuchung. Und so können wir ein Stück weit, denke ich, auch Jakobus verstehen, wenn er schreibt, haltet es für Freude, ich betone es, haltet es für Freude, wenn ihr in Versuchung geratet. Sie auf der Zunge zu gehen lassen, haltet es für Freude. Also Versuchung macht keinen Spaß und dagegen zu kämpfen macht auch keinen Spaß. Aber Jakobus schreibt, haltet es für Freude. Warum für Freude? Wenn ich angefochten bin, wenn ich versucht werde, dann habe ich eine Gewissheit. Und die heißt, ich weiß, ich bin auf der rechten Seite. Wenn ich nicht auf der rechten Seite wäre, würde ich nicht angeschossen werden. Weiteres dürfen wir wissen, wer in Bedrängnis gerät, bei dem wird Geduld gebildet. Und aus der Geduld entsteht Bewährung. Und aus der Bewährung entsteht Hoffnung. Und Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. So schreibt es der Paulus im Römerbrief, Kapitel 5. Und dann gilt immer noch Römer 8, einer meiner Lieblingsverse, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Gar nichts, weder Hohes noch Tiefes, weder Engel noch Mächte und Gewalt. Nichts. Und daran merken wir, was für ein wunderbarer, wirklich grandioser Pädagoge unser Gott ist. Denn er will natürlich mit dieser Versuchung, deswegen sollen wir sie als Freude erachten, er will bei uns Resilienz bilden, Widerstandsfähigkeit, Festigkeit im Glauben. Er will, dass wir ausharren lernen. Der Jürgen sagt in seiner Predigt, er hat uns in den Hunger hineingeführt, ich sage es mit deinen eigenen Worten und verkürzt, damit wir lernen, uns von ihm versorgen zu lassen. Und ich war erstaunt, im Buch der Richter steht im Kapitel 3, als es um die Eroberung Kanaans ging, hat der Herr nicht alle feindlichen Völker besiegen lassen. Er hat einen Rest der Völker hat er übrig gelassen. Warum? Damit sein Volk wachsam bliebe und kampffähig bliebe. Und deshalb stehen wir in diesem Kampf zwischen Himmel und Erde, aber wir führen diesen Kampf des Glaubens in der Gewissheit, der Sieg ist errungen und niemand reißt uns aus der Hand Jesu Christi. Wir haben seine Verheißungen, die uns auf jeden Fall und jederzeit in unserem Herzen lebendig sind. Deshalb schreibt der Petrus, eine kleine Zeit, seid ihr betrübt durch Versuchungen, nur eine kleine Zeit. Und der Herr rettet die Gottseligen, das sind wir, aus der Versuchung. Und wir haben die Zusage, er wird uns nie versuchen lassen, dass es über unsere Kraft geht. Und ich habe vorhin gesagt, der Widersacher geht rum wie ein brüllender Löwe, aber es gibt den Löwe von Juda. Und der Löwe von Juda, unser Herr und Heiland Jesus Christus, ist stärker. Und ich habe bereits die Verheißung gebracht, niemand reißt uns an seiner Hand. Es war eine Verheißung, in der ich zu Beginn meines Glaubenslebens 1984 mich gehalten habe, wie ein Anker. Niemand reißt mich aus seiner Hand. Und wir haben die Perspektive, wenn der Herr wiederkommt, dann wird dieser Widersacher für 1000 Jahre gebunden werden. Dann haben wir mal Ruhe. Ne? Aber was tun, das haben wir auch, ne? Wenn ein Schwächeanfall, also einmal nachgeben der Versuchung, immer wieder nachgeben der Versuchung, den anderen ablöst, das gibt's auch, ne? Oder wenn diese Fähigkeit der Reflexionsbereitschaft abhanden geht. Es gibt ja Menschen, die können einfach nicht sich im Lichte Jesu betrachten, obwohl sie Christen sind. Die können nicht diese Selbstehrlichkeit aufbringen, nicht dieses Maß an Reflexionsbereitschaft. Und das finde ich sehr tragisch. Denn damit haben sie im Prinzip ja keine Möglichkeit, sich selber ändern zu lassen. Und ich denke, in diesen Fällen sind wir darauf geworfen, dass wir einfach beten, beten, beten und nochmals beten. Es heißt in der Schrift, die Furcht des Herrn, die führt zur Weisheit und zur Erkenntnis und zur Einsicht. Die Furcht des Herrn. Und deshalb sagt Jesus ganz bewusst in Gethsemane, ne, hat er darum seine Jünger gebeten, betet für mich, ne, findet sie nachher schlafen, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung fällt. Wer betet, fällt nicht in Versuchung. Und deshalb sagt der Paulus am Schluss von der Waffenrüstung Gottes in Epheser 6, betet mit aller Beharrlichkeit. Er sagt nicht betet einmal, er sagt betet mit aller Beharrlichkeit, beständig. Und deshalb können wir in dieser Haltung mutig vor den Thron Gottes kommen und wir können sagen, Herr, es gibt bei dir keine hoffnungslosen Fälle, sondern wir können sagen, ja, der Herr, egal wie ausgeprägt die Schwäche ist, egal wie gering die Reflexionsbereitschaft ist, der Herr kann über unser Bitten und Verstehen auch diese Betonblöcke aufbrechen. Ich komme damit zum Schluss. Auch wenn eine Versuchung zart, verführerisch, gut aussieht, bleibt sie Versuchung mit allen Konsequenzen. Und dass das klar bleibt, Gott versucht nie, aber der Widersacher. Und wir widerstehen dem Widersacher mit der Waffenrüstung Gottes, mit dem Wort Gottes, seinen Verheißungen und seinem Heiligen Geist. Und wir kämpfen diesen guten Kampf des Glaubens. Wir kämpfen in dem Glauben, dass der Sieg auf Golgatha bereits errungen ist und wir aber in unserer Glaubensfestigkeit gestärkt werden sollen, um in allen Stücken hinzuwachsen zu Christus. Wenn nun jemand berührt wurde, den lade ich einfach ein, dass er die Gelegenheit nimmt und mit sich beten lässt. Dass er klärt im Lichte Jesu und sich klären lässt mit Hilfe von Schwestern und Brüdern. Dass er aufbrechen kann zu neuer Frische und zu neuer Wachsamkeit. Lasst uns beten. Allmächtiger und gütiger Vater im Himmel, wir danken dir für deine umfassende Liebe, Fürsorge. Wir danken dir für die Fülle deiner Verheißungen und deinem Wort. Du hast uns alles gegeben, damit wir widerstehen können diesen Mächten der Finsternis. Und hast uns bewahrt und hältst uns bewahrt in deinem Blut und in deinem Frieden. Und niemand reißt uns an seiner Hand, Herr. Und wir bitten dich, dass wir in diesem Bewusstsein weitergehen. Und dass, wo uns etwas trennt von dir, da hilft es uns zu erkennen. In deinem Licht erkennen wir alles, was es zu erkennen gibt. Und lass uns frei werden in dir. Lass uns die Freiheit des Christus in uns spüren. Und lass uns frei werden, dein Evangelium weiterzutragen. Hier in dieser Stadt, in unserer Umgebung. Lass uns frei werden, einander zu helfen. Lass uns frei werden, deine Liebe einfach dir zur Ehre und dir zur Anbetung leben. Amen.